Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Frankreich heißt der Weltmeister 2018 nach einem 4:2-Sieg über Kroatien im torreichsten WM-Finale seit Jahrzehnten und in einem, über das sicher noch in einigen Jahren, vielleicht auch in Jahrzehnten noch geredet wird. Denn das Finale von Moskau, das hatte wirklich für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Und den greifen wir jetzt auf hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Zum letzten Mal analysieren wir hier mit den Kollegen von 90plus im Rahmen unseres gemeinsamen WM-Podcasts ein WM-Spiel dieser Weltmeisterschaft und wir sprechen über Standardsituationen zum Abschluss. Dann noch einmal kritisch über den Schiedsrichter, den Video Assistant Referee, aber auch über die Regel zum Handspiel im Strafraum. Aber natürlich gratulieren wir auch dem Weltmeister Frankreich und fühlen ein wenig mit den Kroaten. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere 90-Plus-Experten Chris McCarthy und Steffen Gronwald. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Ja, lasst uns, bevor wir ins Spiel tatsächlich einsteigen und diese ganzen strittigen Szenen nochmal aufdröseln, vielleicht nochmal eine Gesamteinordnung dieses Finales machen. Chris, war es das beste Finale, was du je gesehen hast? Was wir dazu sagen müssen, ich habe ein paar Finals schon mehr gesehen, weil ich älter bin als ihr. Meine erste Finalerinnerung ist 1986. Chris, bei dir war es ein bisschen später.
Ja, ein bisschen später. Also ich würde sagen, das Erste, was ich so wirklich da so wahrgenommen habe bei einer Weltmeisterschaft vor 98, als Frankreich 3-0 gegen Brasilien gewann, passt jetzt irgendwie natürlich aufgrund der Franzosen. Aber das beste Finale würde ich nicht sagen. Es war sehr ereignisreich, das auf jeden Fall. Aber da gibt es, glaube ich, deutlich spannendere Finals, die wir hatten. Beispielsweise Italien-Frankreich 2006. Oder auch, ja, was gibt's noch? Spanien gegen Holland 2010 war auch etwas spannender, aber es war definitiv ein sehr würdiges Finale insgesamt.
Spanien-Holland 2010 war vor allen Dingen viel härter. Das kann man ja, auf jeden Fall dazu sagen. Steffen, deine Erinnerung an ein WM-Finale, das reicht, oder an dein erstes WM-Finale reicht bis 2006, glaube ich, zurück. Also da wäre das drin, was Chris eben angesprochen hat.
Ja, also ich stimme da Chris schon zu. Es war von der Ereignisreichigkeit auf jeden Fall sehr schön anzusehen, aber ich würde auch sagen, was die Spannung an sich beträgt, war ja heute relativ früh in der zweiten Halbzeit die Luft raus und da war es von den angesprochenen Finals 2-6 oder auch 2-10 dann doch wesentlich mehr Spannung drin, wo es ja teilweise bis ins Elfmeterschießen ging.
Auf jeden Fall war es das torreichste in der regulären Spielzeit seit 1958 und das ist ja dann doch so lange her, da kann selbst ich mich nicht mehr dran erinnern.
Die Highlights.
Das erste Final-Eigentor der WM-Geschichte, das brachte Frankreich in diesem Spiel, in diesem Finale von Moskau in Führung. Mandzukic traf nach einem Freistoß per Kopf ins eigene Tor in der 18. Minute. Doch Perisic, der markierte wenig später nach einer Ecke den Ausgleich in der 28. Griezmanns Elfmeter sorgte dann aber wieder für Frankreichs Führung. In der 38 war das und die bauten die Franzosen dann nach dem Seitenwechsel aus. Pogba traf zum 3:1 in der 59. und Mbappé zum 4:1 in der 65. Mandzukic Treffer in der 69. zum 4:2 war am Ende dann nur noch Ergebniskosmetik. So klingt es erstmal nach den nackten Zahlen oder nach den nackten Torschützen und Torszenen. Aber was sich dahinter verbirgt, Chris und Steffen, das war ja noch viel mehr. Bevor wir so das Spiel richtig aufdröseln, lasst uns die kritischen Szenen ansprechen. Weil ja bei jedem der Tore in der ersten Halbzeit irgendeine Entscheidung war, die irgendjemand kritisieren konnte. Fangen wir mal an mit dem ersten Tor, mit dem Eigentor von Mandzukic. Dem vorausgegangen war ein Foul von Brozovic, Chris, an Griezmann. Aber war es ein Foul?
Ich würde sagen, nein. Also man kann gerade in der Zeitlupe relativ deutlich erkennen, dass Griezmann vorher schon zu Fall geht, beziehungsweise zu Boden geht, hat da regelrecht auf den Freischuss gehofft in der Situation, hat ihn auch bekommen. Also für mich geht es eher in die Kategorie Schwalbe und hätte dementsprechend das Tor nicht zählen dürfen.
Steffen, würdest du da mitgehen und sagen Schwalbe, weil er wird ja getroffen?
Also ich würde nicht sagen Schwalbe, aber nicht aus dem Grund, dass er getroffen wird, sondern vielmehr aus dem Grund, dass ich meine, erkannt zu haben, dass Griezmanns Standbein einfach wegrutscht, er dadurch ins Fallen kommt und in der Luft dann getroffen wird. Aber auch für mich ist das auf keinen Fall ein Freistoß gewesen.
Also dem Tor ging dann eine nicht freistoßwürdige Aktion voraus, das sagen unsere beiden Experten von 90plus, denn es war ja nicht die einzige Kontroverse bei diesem Tor und nach diesem Freistoß ging es ja dann noch weiter, bevor Mandzukic den Ball nämlich ins eigene Tor beförderte, soll es angeblich noch eine Abseitsposition gesehen haben. Wie habt ihr es gesehen, Chris?
Für mich war es kein Abseits. Also die ersten Bilder, die da kursierten, zeigten Pogba zwar leicht im Abseits, aber ich meine, Colinas Erben hat das auch bei Twitter erwähnt, der Ball war da schon unterwegs, soweit ich das in Erinnerung habe. Also ich glaube, im Moment des Zuspiels sozusagen war Pogba noch nicht im Abseits und wenn dann auch nur minimal mit seinem Arm, wohl sogar eher, was wiederum dann auch kein Abseits wäre. Also ich finde, das geht dann absolut in Ordnung, was das angeht.
Steffen, bist du da d'accord?
Ja, also ich konnte jetzt tatsächlich auch kein Standbild finden, wo der Ball wirklich so im in der Ausführung war, wo Griezmann den Fußspitze gerade erst an den Ball genommen hat. Da war Pogba wohl im Abseits, würde ich jedenfalls vermuten, aber dann ist es, wie Chris gesagt hat, es war wohl mehr der Arm, der im Abseits war und damit ein Körperteil, der kein Tor erzielen darf, laut Regelwerk. Und dementsprechend ist das, glaube ich, dann doch die Szene gewesen, die am wenigsten Diskussionsstoff bereiten dürfte.
Beim Treffer von Perisic, diesem trockenen Abschluss zum 1:1, da gab es keine großen strittigen Situationen, da war eigentlich alles sich einig, das war ein tolles Tor und das war ein regelgerechtes Tor. Strittig wurde es dann wieder beim Elfmeter, der dann verhängt wurde für die Franzosen, den Griezmann dann verwandeln konnte in der 38. Minute. Da musste dann ja sogar der Video Assistant Referee eingreifen. Ein Handspiel von Perisic hatte vorgelegen, so entschied es am Ende der Videoschiedsrichter in Übereinkunft mit dem Schiedsrichter auf dem Feld, mit Herrn Pitana aus Argentinien. Chris, wie siehst du die Szene? Perisic nach dem Eckball mit der Hand am Ball.
Ja, also für mich auf jeden Fall ein Elfmeter. Es ist eine sehr harte Entscheidung. Allerdings ist das natürlich auch eine relativ unnatürliche Handbewegung. Es ist zwar unbeabsichtigt meiner Meinung nach und aus einer sehr geringen Distanz, nichtsdestotrotz vergrößert er damit seine Körperfläche und bringt quasi einen Nachteil für die Franzosen. Also für mich geht das absolut in Ordnung, dass es hier Elfmeter gab.
Steffen, wie hast du die Szene gesehen? Es wurde bei Twitter hoch und runter diskutiert. Viele sagten ja, klarer Elfmeter, andere genauso vehement nein, war keiner.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer das in meiner Timeline geschrieben hat, aber da habe ich gelesen, es war so die Mutter der 50-50-Entscheidung und da würde ich auch voll mit einhergehen, da ich finde, Chris hat das schon genau richtig gesagt, er hat genau die Argumente genannt, die gegen einen Elfmeter sprechen würden, sprich, es war diese kurze Reaktionszeit und es war einfach keine Absicht in der Bewegung zu erkennen, aber auch halt das Argument für einen Elfmeter, da die Körperfläche einfach vergrößert worden ist und die Flugbahn des Balls dann doch, oder die wohl aufs Tor gehen würde, damit beeinträchtigt hat. Und damit würde ich sagen, hätte Pitana auf keinen Elfmeter entschieden, wäre das genauso strittig, aber irgendwo auch vertretbar gewesen. Deswegen, man hat ja auch gesehen, in der Zeit, die er gebraucht hat, als er vor seinem kleinen Bildschirm da stand, das war ja wirklich verhältnismäßig lang, hat er sich auch nicht leicht damit getan und dementsprechend, egal wie er entschieden hätte, es gäbe oder gibt Diskussionen, aber sowohl ja als auch nein wäre meiner Meinung nach irgendwo vertretbar gewesen. Deswegen kann ich mit der Entscheidung schon irgendwo leben, ja.
Ist denn nicht diese Szene jetzt der ultimative Ruf danach, diese Handspielregel ein für alle Mal wirklich nicht mehr so interpretierbar zu machen, Chris, dass man die jetzt wirklich mal so festzurrt, dass es da auch gar keinen großen Spielraum mehr gibt?
Das wäre natürlich eine Idee. Es ist natürlich sehr schwer, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, beziehungsweise auf ein faires Ergebnis zu kommen. Das erinnert mich ein wenig an die Catch-Regel im American Football. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen darüber, was wirklich ein Catch ist und was nicht. Und das erinnert mich auch sehr an diese Handspielsache. Wenn die FIFA einfach mal versucht, etwas vorzulegen, womit dann einfach jeder klarkommen muss, wäre das vielleicht ein Ansatz, aber ich denke, bis dahin wird es auch ein ziemlich schwerer Weg sein, da mit einem guten Ansatz rauszukommen.
Steffen, hast du da Ansätze, wie man sowas vielleicht formulieren könnte oder glaubst du, dass da irgendwas in die Richtung passiert?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es in der nächsten Zeit da irgendwelche gröberen Regeländerungen gibt. Mir fällt auf die Schnelle auch ehrlich gesagt keiner ein, da ist einfach wirklich immer Entscheidungen gibt, die man so oder so befürworten kann, da der Arm halt irgendwo immer in einer natürlichen Körperbewegung sein kann, aber dennoch die Körperfläche vergrößert. Und deswegen ist das, glaube ich, oder wird das auf ewig das mit das strittigste Thema im Fußballgeschehen bleiben. Und da bleibt es natürlich auch dann selbst in Zeiten des VAR dann zu sagen, ab wann ist es eine hundertprozentige Fehlentscheidung, weil ich weiß nicht, wie die Kommunikation der Schiedsrichter auf dem Platz war. Pitana soll ja, glaube ich, nicht mal wirklich direkt auf Abstoß gezeigt haben, sondern oder auf Eckball, sondern sofort die Raten des VAR zu sich genommen haben. Und deswegen muss man natürlich sagen, inwiefern der VAR da wirklich gesagt hat, 5 Meter, sondern er hat es sich selbst angeguckt. Aber das wird natürlich auch, oder das wurde auch auf Twitter viel diskutiert, war es jetzt ein regelgerechter Eingriff des VAR. Aber wie gesagt, da wird es wohl immer Diskussionen geben.
Auf jeden Fall hat er eingegriffen. Auch der Schiedsrichter hat eingegriffen. Letztlich ja dann auch in den Ausgang dieses Finals. Chris, wie würdest du die Schiedsrichterleistung in Verbindung mit dem VAR heute bewerten? Ist das etwas, was einen Schatten über dieses doch recht positive Urteil der Schiedsrichter insgesamt bei diesem Turnier aus deiner Sicht legt?
Ich finde ehrlich gesagt, dass die Reaktionen zur Schiedsrichterleistung ein bisschen übertrieben sind. Wir haben jetzt eben über die Entscheidungen gesprochen und eine ganz klare Fehlentscheidung war dann maximal wirklich der Freistoß vor dem 1:0. Die anderen Entscheidungen waren alle vertretbar, sogar die Situation mit der Schwalbe, wie Steffen sagt, okay, eher kein Freistoß, aber trotzdem war es nicht ganz klar auf den ersten Blick. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, die Schiedsrichterleistung war okay. Und was den Video Assistant Referee angeht, war das in der Form auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, er ist zur richtigen Zeit eingeschritten bei dem Handspiel. Es war auf jeden Fall eine Situation, die man nochmal sich anschauen musste und passt für mich eigentlich auch zur WM, dass der Video Assistant Referee wirklich meistens dann eingesetzt wurde, wenn es nötig war und wirklich dazu beigetragen hat, dass viele Fehlentscheidungen beseitigt wurden.
Steffen, bleibt auch aus deiner Sicht dabei, dass der Video Assistant Referee, so wie er bei der WM umgesetzt wird, ja ein Beispiel für die Bundesliga ist, wo man dann jetzt in der neuen Spielzeit dran anknüpfen sollte, davon einiges zu übernehmen?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also der VAR war auch heute durchweg gut und positiv benutzt oder ist gut und positiv benutzt worden. Das war auch von der Kommunikation her zwischen Schiedsrichter und VAR, glaube ich, alles im Rahmen. Allerdings hieß es dann auch, dass im Stadion nicht aufgeklärt oder die Szene, die Handspielszene nicht gezeigt worden ist. Da sind wir natürlich wieder beim Thema Transparenz, was sich ja auch in der Bundesliga auf jeden Fall noch ändern muss. Aber wenn wir mal das Fazit zur WM des VAR nehmen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass so wie er hier in Russland benutzt worden ist, muss die Bundesliga da auf in jedem Fall nachziehen, gerade mit dieser angesprochenen Transparenz. Und zum Schiedsrichter allgemein würde ich auch sagen, dass waren jetzt nicht, natürlich der Freischuss war kritisch anzusehen, der Elfmeter 50-50, aber im Allgemeinen war das jetzt auch ein Spielgeschehen, was er dann doch gerade aufgrund dieser turbulenten Anfangsphase dann auch souverän zu Ende gebracht hat. Und es war dann nicht, im Endeffekt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Herr Pitana da restlos schuld an der kroatischen Niederlage ist.
Also Chris, keine Verschwörungstheorien, die da jetzt auch ins Kraut schießen, dass die FIFA von vornherein eigentlich Frankreich als Weltmeister haben wollte. Auch wurde ja noch mal genährt durch diese Szene, die Steffen eben angesprochen hat, dass eben diese Transparenz nicht gegeben war bei der zweiten Entscheidung.
Nein, also das wäre natürlich absolut überzogen. Klar, hier hätte man etwas transparenter mit der Entscheidung umgehen sollen, aber ich glaube, wir haben jetzt alle die WM weit genug verfolgt, um auch gesehen zu haben, dass Frankreich da durchaus verdient letztendlich Weltmeister wurde.
So muss man es auf jeden Fall sagen. Und wie sie es im Finale gemacht haben, das besprechen wir jetzt in der ausführlichen Analyse des Spielverlaufs hier noch bei Kick and Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90+.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Analyse.
Chris McCarthy und Steffen Grunwald von 90 Plus sind zu Gast bei der Finalanalyse der WM 2018 in Russland. Frankreich gegen Kroatien nehmen wir jetzt nochmal auseinander. Die ganzen strittigen Szenen, die haben wir eben schon ausführlich aufgedröselt. Jetzt geht's ums Taktische, ums Spielerische und um den Spielverlauf. Steffen, die Franzosen letztlich so gestartet, wie du das erwartet hattest, erstmal ein bisschen abwartend und die Kroaten kommen lassend?
Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die Franzosen etwas aktiver in die Partie starten würden. Sie haben sich dann doch sehr zurückgezogen und ja, wirkten zu beiden, zu jeweiligen Start der jeweiligen Halbzeiten sehr nervös und ja, undiszipliniert teilweise in der Defensive. Aber dennoch hat sich Frankreichs Leistung durch das komplette Turnier auch heute im Finale wiedergespiegelt. Sie waren nicht die Mannschaft, die das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, sondern den Gegner haben kommen lassen und mit gezielten Standards und Kontersituationen dann für Gefahr gesorgt. Die erste Halbzeit war Frankreich erstaunlich schwach, da ging offensiv bis auf die beiden Torerfolge nahezu gar nichts, aber in der zweiten Halbzeit mit zunehmendem Schwinden Kroatiens Kräfte kamen die Franzosen gerade über Mbappé und Griezmann dann immer mehr ins Spiel und konnten dann die Konter teilweise humorlos abschließen.
Ja, und gnadenlos effektiv eben zuschlagen, Chris, aus einer Chance 2 Tore gemacht oder aus einem Abschluss 2 Tore gemacht.
Ja, quasi wie Frankreich schon das gesamte Turnier über, einfach nur unglaublich effektiv in sämtlichen Situationen, sei es bei Torschüssen, sei es im Abschluss und auch was die gesamte Spielweise angeht. Klar, Frankreich war sehr passiv, ich habe das in der Form aber auch irgendwie erwartet, gerade weil Kroatien einfach sehr viel über Dynamik macht, über Intensität. Und klar, die Beine der Kroaten waren nach den 3 Verlängerungen sicherlich auch ziemlich müde mittlerweile. Und da hat Frankreich vielleicht gedacht, vielleicht lassen wir die Kroaten sich ein wenig auspowern am Anfang, warten auf unsere Situation. Und das haben sie dann eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Frankreich hat sehr kompakt gestanden, gut verteidigt. Am Anfang war man da ein bisschen nervös, aber insgesamt war das eigentlich schon geplant, dass man sich da ein bisschen raushält. Und die schnellen Gegenangriffe wurden dann auch quasi, hat man sich so erhofft, diese Gelegenheiten. Und das hat dann insbesondere Paul Pogba auch sehr gut umgesetzt, dass er in den richtigen Momenten dann das Spiel auch schnell machen konnte.
Aber was auch wieder auffiel, dass die Kroaten sich, wie schon in den Spielen zuvor, einfach nicht unterkriegen lassen. Auch so ein Rückstand, auch wenn er nicht ganz richtig zustande gekommen war, wie wir es ja eben in der Analyse der Schiedsrichterentscheidung dann vor diesem Freistoß auch schon besprochen haben. Steffen, das juckt die nicht, die schlagen zurück, die kommen wieder, egal wie kaputt sie eigentlich sind.
Also es war absolut bemerkenswert, dass sie erneut jetzt in der K.O.-Phase hinten lagen und dann trotzdem irgendwie zurückgekommen sind und das in einer Art und Weise, die ja wirklich beeindruckend ist, dass sie diese Willensleistung dann immer wieder finden und ihre Möglichkeiten bekommen. Das dürfen sich einige Mannschaften sowohl national als auch international eine Menge von abschneiden. Und ja, dieser Willen, das Tor zu erzielen, das ist bemerkenswert und das hat sich auch komplett durch diese K.O.-Phase hindurchgezogen.
Sie haben ja selbst nach dem 1:4 dann nochmal drauf gelauert, dass es eine Möglichkeit gab, um eben nochmal wieder ranzukommen. Das 2:4 erzielt, als Chris Hugo Lloris einen Komplettaussetzer hatte, oder? Der kriegt einen Rückpass von Umtiti und versucht dann, vielleicht auch in der Euphorie des fast sicheren Sieges, dann plötzlich Mandzukic auszuspielen? Oder wie hast du die Szene gesehen?
Genau das wird sein. Ich denke mir, das war so ein Tick Überheblichkeit. Man führt jetzt 4:1 im Finale, denkt, da passiert nichts mehr und kann dann nochmal ein bisschen ein kleines Kabinettstückchen rausholen. Ging natürlich komplett nach hinten los und man muss dazu sagen, Frankreich bzw. Lloris können von Glück reden, dass Kroatien dann einfach auch da war die Luft weg. Die waren sowohl körperlich als auch mental, denke ich, am Ende, gerade nach diesen kraftintensiven Spielen der letzten Wochen. Und wenn das jetzt ein bisschen früher passiert wäre, wer weiß, ob Kroatien dann noch vielleicht ein paar Kräfte hätte bündeln können. Aber ich glaube, die waren dann einfach am Ende, denn an einem anderen Spiel, ich sage jetzt mal im Viertelfinale, Halbfinale, wäre vielleicht sogar noch die Energie da gewesen, noch eins draufzusetzen. Und dann hätte Frankreich wirklich Probleme gehabt und wäre wahrscheinlich ziemlich nervös durch die Schlussphase gerutscht.
Aber Steffen, Sie haben eben nach der Pause diesen Doppelschlag hingelegt, diese 2 Tore gemacht. Pogba 59., Mbappé 65. Und damit war das Ding gegessen. Wo hast du ja, den Unterschied zur ersten Hälfte gesehen? Was lief bei Frankreich dann besser? Warum haben sie dann plötzlich Szenen gehabt vorne vor dem Tor? Haben die Kroaten da schon ein bisschen Ermüdungserscheinungen gezeigt?
Ja, das würde ich schon sagen. Also man hat zunehmend gemerkt, dass der Tank einfach leer war bei den Kroaten. Das war das Umschaltspiel, gerade in der Defensive, funktionierte dann nicht mehr so gut, wie es noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Und so kam es dann eben, dass Pogba Mbappé schicken konnte. Der hatte dann Platz, konnte sich durchsetzen. Griezmann wusste den Ball zu Pogba zu legen und der konnte dann im zweiten Anlauf das zwischenzeitliche 3:1 machen und das 4:1 war dann auch aus dem Spiel heraus, wo Hernandez auf den Ball auf Mbappé spielte und dieser dann auch aus der Distanz abzog. Muss man auch sagen, bei den Treffern war jetzt Subasic jetzt nicht zwingend der Schuldige, aber dennoch nicht ganz unschuldig, da ich vermuten würde, dass ein Torhüter eines Weltklasseformat, wie man ihn eigentlich in einer Weltmeisterschaft erwarten würde, vielleicht zumindest einen der beiden Tore verhindern hätte können. Aber letztendlich würde ich das die Tore schon darauf zurückführen, dass die Kroaten einfach mit der Kraft zunehmend am Ende waren und den Franzosen nicht mehr oder nur noch hinterherlaufen konnten.
Also Frankreich dann am Ende mit 4:2 erfolgreich. Wenn wir hier unsere Analyse vornehmen, regnet es in Moskau aus Kübeln während der Siegerehrung. Also alle ziemlich begossen da. Den Franzosen wird es herzlich egal sein. Aber denn, Chris, wir haben es vorhin schon gesagt im ersten Teil unserer Analyse, sie sind am Ende der verdiente Sieger.
Ja, absolut. Ich finde, man hat auch in diesem Spiel gesehen, klar, Kroatien war müde, aber insgesamt hat Frankreich auch einfach die beste individuelle Qualität des gesamten Turniers. Das war auch heute ausschlaggebend. Es ist zwar etwas schade, dass Didier Deschamps, das ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber es ist ein bisschen schade, dass er nicht das Maximum aus dieser Mannschaft rausholen konnte, was jetzt den Fußball angeht, spielerisch angeht. Ich denke, da sind die Spieler zu deutlich mehr in der Lage. Aber auf der anderen Seite muss man es ihm sehr hoch anrechnen, dass er einen Weg gefunden hat, pragmatisch und effektiv zum Erfolg zu kommen. Das ist ausschlaggebend. Darum geht es am Ende, dass man irgendwie einen Weg findet zu gewinnen. Und daran ist auch seine Ausrichtung natürlich beteiligt und vor allem auch, wie gesagt, diese individuelle Qualität, sei es in der Verteidigung, wo man mit Varane und Umtiti wohl das beste Innenverteidiger-Duo der WM hatte, sei es im Mittelfeld, wo du mit Pogba und Kanté ein wirklich sehr schwer zu überwindendes Mittelfeld hast, das sehr viele Zweikämpfe gewinnt und auch sehr gut im Umschaltspiel ist. Und dann natürlich vorne diese herausragenden Akteure wie Griezmann und natürlich Kylian Mbappé. Das sind alles Spieler, die kannst du einfach nicht ein ganzes Spiel ausschalten und überwinden. Und das waren dann wahrscheinlich diese letzten paar Prozent Qualität, die in sehr vielen Zweikämpfen und Situationen den Unterschied machten über das gesamte Turnier hinweg.
Also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Aber ich würde sogar sagen, dass Frankreich so als kleiner Schlüsselmoment die Finalniederlage vor 2 Jahren gegen Portugal war, da Portugal ja auch als Mannschaft Europameister geworden ist, die eher durch Effektivität erfolgreich war und nicht durch ein fulminantes Offensivspiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Franzosen jetzt gerade im Hinblick auf dieses Turnier sich wirklich an diese Finalniederlage erinnert haben und gesagt haben, hey, lass uns unser Konzept ein bisschen umstellen, lass uns defensiv kompakter stehen und es so machen, wie wir damals besiegt worden sind. Und im Endeffekt war das ja auch irgendwo ein Mittel zum Erfolg.
Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich sehr stark an das Interview von Per Mertesacker nach dem Algerien-Spiel, als Deutschland dafür kritisiert wurde, dass man jetzt nicht gerade schön gespielt hat gegen Algerien und irgendwie noch gewonnen hat. Und da hat er es natürlich richtig gesagt, wollt ihr, dass wir schön spielen und wieder früh ausscheiden oder wollt ihr, dass wir gewinnen? Und das erinnert mich sehr stark daran, was Steffen auch gerade sagte, dass Frankreich einfach pragmatisch gespielt hat, auch wenn es nicht immer der absolute Traumfußball war. Man hat einen Weg gefunden, erfolgreich zu sein und das war natürlich letztendlich das, worum es auch ging.
Man könnte auch noch ein anderes Interview aus der Fußballgeschichte anbringen nach dem Finale daheim 2012, Jan Henkel im Gespräch mit Roberto Di Matteo. Ja, ihr habt gewonnen, aber war das auch schön? Und Di Matteo kehrt auf dem Absatz um und geht. Also im Prinzip ähnlich in die Richtung, weil wer im Finale am Ende gewinnt, hat eigentlich alle Argumente auf seiner Seite.
Absolut.
Und von daher die Franzosen letztlich auch der verdiente Weltmeister und der jubelnde Weltmeister, der dann im Regen von Moskau am Ende geehrt wird, aber eben diese Regentropfen dann schnell abschütteln kann. Kroatische Tränen, die wird es natürlich gegeben haben, trotz aller Freude über das beste Abschneiden einer kroatischen Mannschaft jemals bei einer WM. Steffen, Aber weil du vorhin auch den Vergleich mit Portugal und Frankreich eben hattest, im Grunde waren sie die Portugiesen der WM. Kein Spiel in der regulären Spielzeit in der K.O.-Runde gewonnen, fast wie die Portugiesen vor 2 Jahren.
Ja, absolut. Also da gab es natürlich schon im Vorfeld einige Vergleiche in Bezug auf das Finale von vor 2 Jahren. Allerdings muss man sagen, dass Kroatien ja zumindest in der Gruppenphase einige Spiele gewinnen konnte. Das hat Portugal damals ja nicht geschafft. Aber letztendlich muss man sagen, dass die Qualität, wie Chris sie genannt hat, von Frankreich in den entscheidenden Momenten einfach zu hoch war. Und da gab es diesmal, so gern ich das auch gesehen hätte, für Kroatien kein Durchkommen.
Kein Durchkommen. Sie haben auch ein bisschen offensiver gespielt als die Portugiesen bei der EM vor 2 Jahren. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber sie sind nicht Weltmeister, Chris. Aber sie stellen immerhin den besten Spieler des Turniers. Nämlich, da gibt's glaube ich, auch keine Zweifel, Luka Modric.
Ja, Wahnsinns-WM von Luka Modric. Momentan auch auf Vereinsebene natürlich in einer absoluten Topform. Für mich auch gar keine Frage dran, dass er der Spieler des Turniers war. In sämtlichen Belangen einfach auch ein kompletter Mittelfeldspieler, laufstark, taktisch sehr intelligent, Wahnsinnspassspiel, auch noch dribbelstark. Also er verkörpert alles quasi alles, was ein Mittelfeldspieler können muss und hat das auch in Perfektion ausgeübt und war auf jeden Fall der überragende Akteur bei diesem Turnier.
Das ja, und auch. War sich auch nicht zu schade dafür, dann in den entscheidenden Momenten auch mit der Grätsche auszuhelfen und stand damit auch für diese kämpferische Mentalität der Kroaten und ging da von Anfang bis Ende vorne weg.
Allerdings heute, dem Finale, konnte er seinen Stempel dann nicht aufdrücken. Auch aus Sicht von 90+ hat da ein anderer zumindest für das Finale dann den Titel Spieler des Spiels gewonnen und auch verdient, Steffen, Paul Pogba.
Ja, ich glaube, was man zu Paul Pogba sagen muss, er hat neben seinem Tor natürlich auch durch die Art und Weise, wie er gespielt hat, überzeugen können. Er war im französischen Spiel essentiell dafür, dass der Spielplan, den die Franzosen hatten, dass der auch von Erfolg gekrönt war, hatte eine Passquote von 90% und war im Zweikampfverhalten offensiv wie defensiv natürlich absolut präsent. Und das Umschaltspiel war von ihm dann auch vorne weggelebt, er war vorne zu finden, er war hinten zu finden und dementsprechend haben wir uns bei 90+ dafür entschieden, dass wir ihn zu unserem Spieler des Spiels küren.
90% Passquote muss man auch erstmal dann spielen in so einem WM-Finale. Ja, was machen wir mit beiden Mannschaften jetzt mit Blick auf das nächste Turnier? Jetzt wird erstmal gefeiert bzw. getrauert, aber es geht ja dann im Grunde auch schon schnell wieder weiter. Nations League steht an, aber noch wichtiger natürlich die EM 2020, Chris. Die Franzosen, was wird aus der Mannschaft? Sind ja ein paar ganz junge Jungs dabei, Mbappé zum Beispiel, die werden uns sicher in den nächsten Jahren noch viel Freude machen.
Auf jeden Fall. Und es ist ehrlich gesagt auch ziemlich beängstigend, was Frankreich auch alles daheim gelassen hat. Und auch was so aus der Jugend alles gerade rauskommt. Ich denke, Frankreich hat durchaus das Potenzial, jetzt eine richtige Dynastie in den nächsten Jahren hinzulegen bei den großen Turnieren und wird auf jeden Fall auch aufgrund des jungen Kaders definitiv bei EM und auch bei der nächsten WM der absolute Topfavorit sein. Zumindest ja zu den Topfavoriten generell zählen. Keine Frage.
Und Steffen, was machen wir mit den Kroaten? Jetzt sind sie traurig, aber in 2 Jahren für dich ein Kandidat auf einen EM-Titel?
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, da in den 2 Jahren natürlich sowohl bei Kroatien als auch bei den anderen Nationalmannschaften extrem viel passieren kann und denke ich auch wird. Es bleibt spannend zu sehen, wie oder ob es Veränderungen im Kader Kroatiens gibt. Da sind ja auch nicht mehr alle Spieler unter der 30er. Und deswegen muss man das einfach abwarten, wie diese Mannschaft, ob sie kompakt bleibt oder ob es da große Veränderungen geben wird. Und zumal hatten sie ja auch irgendwo das gewisse Quäntchen Glück in den Elfmeterentscheidungen. Das kann in 2 Jahren ja natürlich auch immer gegen sie laufen. Von daher würde ich sagen, haben sie hier einen achtungsvollen Stempel hinterlassen. Aber sie werden jetzt in den nächsten Jahren nicht die Top-Favoriten auf Turniersiege sein, aber dennoch mit Respekt zu behandeln.
Also, und wir werden natürlich auch weiter am Ball bleiben, obwohl die WM 2018 jetzt vorbei ist. Der Fußball wird weiterhin großes Thema sein bei uns auf meinsportradio.de, aber natürlich noch viel größeres Thema bei den Kollegen von 90+. Chris, bricht bei dir jetzt so ja die Leere nach der WM an oder wie würdest du sagen? oder sagst du vielleicht auch endlich mal jetzt ein bisschen ohne diesen ganz, ganz großen Fußball, bis es dann mit den Ligen wieder losgeht.
Du, da ich jetzt schon seit ein paar Tagen an der Premier League Vorschau sitze, glaube ich, dass da jetzt von Leere gar keine Spur ist. Wir gehen jetzt da natürlich auch auf die ganz heiße Phase im Transfergeschäft zu. Und da wird man sich sicherlich noch die einen oder anderen Testspiele anschauen, um das alles auch dementsprechend bewerten zu können. Also die fußballfreie Zeit ist, glaube ich, in diesem Jahr gestrichen.
Steffen, bei dir auch nach dem Spiel ist vor dem Spiel?
Ja, also die zweite Bundesliga ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so lang hin und von daher bin ich jetzt auch schon, also während der WM immer mal wieder so im Vereinsfußballgeschäft doch aktiv gewesen und ich freue mich jetzt schon eigentlich mehr darauf, dass der Vereinsfußball bald wieder richtig losgeht, anstatt dass ich dem großen Turnier hinterher traue.
Also nach dem Spiel ist tatsächlich vor dem Spiel, nach der WM, vor dem Ligastart. Wir freuen uns auf weiteren Fußball, da gibt's gar kein Vertun. Durchatmen ist nicht, ein bisschen vielleicht, aber nicht sonderlich viel, denn auch die Ligen, die internationalen Ligen, werden wir natürlich wieder hier bei meinsportradio.de dann begleiten. Das war's von uns bei Kick and Rush hier auf meinsportradio.de. Das war die letzte Analyse. Wir kommen natürlich nochmal wieder für euch mit einer Gesamtwürdigung der WM 2018 in Russland, aber das war die letzte so rein sportliche Analyse direkt auf das Spielgeschehen bezogen. Hier zusammen mit den Kollegen von 90plus. Ich danke jetzt schon mal allen für diese 4 Wochen Fußball in Russland, die wir zusammen schauen durften, analysieren durften, ganz langsam. Und das war's dann erstmal für Kick and Rush. Ich drücke euch natürlich noch die Daumen, dass ihr mit dem Ergebnis des Finals vielleicht noch eine Chance gekriegt habt, um bei unserem Kicktipp-Gewinnspiel mit Mobilcom Debitellen Handy abzugreifen. Schaut einfach mal vorbei bei uns auf der Webseite und guckt nach, wie viel ihr denn geworden seid beim Kicktipp-Gewinnspiel. Und vielleicht habt ihr ja den Spieltag gewonnen oder vielleicht auch den Weltmeister, den Kicktipp-Weltmeistertitel und das Handy von Sony am Ende dann gewonnen. Schaut mal vorbei auf meinsportradio.de. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse in den letzten 4 Wochen hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.